Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, nach dem Ausverkauf in den letzten Handelstagen geht es in der verkürzten Handelswoche. Am Freitag ist Feiertag in den USA an der Wall Street bergauf und insbesondere auch im Tech-Sektor. Google wird im Dow Jones aufgenommen. SpaceX am 7. Juli, der Start im Nasdaq 100, bedeutet, dass passive ETFs hier ebenfalls zugreifen. Die Ereignisse übers Wochenende mit dem Iran und den Vereinigten Staaten werden überwiegend ignoriert. Das Thema ist eigentlich durch, weil die Wall Street immer noch davon ausgeht, dass insbesondere die USA Interesse daran haben, die Situation nicht weiter aufflammen zu lassen. Ansonsten bleibt die Lage ruhig. Das merkt man auch bei den Analystenkommentaren. Viele Marktteilnehmer werden diese Woche im Urlaub sein.
Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.
Ja, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Nachdem wir am Freitag noch deutlich Gegenwind hatten, insbesondere nach den Preisanhebungen bei Apple und auch bei Microsoft für die Xbox, scheint sich der AI-Trade wieder zu fangen. Wir haben die Hyperscaler und auch die Aktien der AI-Infrastrukturwerte mit auf der Gewinnerseite. Das sehen wir vor allen Dingen auch schon in Asien über Nacht. Die Aktien von Alibaba im Plus. Wir hatten SMIC auf der Gewinnerseite, Baidu auch 6% im Plus. Die Hardware-Unternehmen in Asien standen unter Druck. Wir haben hier unter anderem Lenovo mit etwa 9% im Minus. Die Warnung von Apple, dass die DRAM-Preissteigerungen so groß seien, wie Tim Cook, der CEO von Apple, in 40 Jahren noch nie erlebt habe. Und das Ganze wurde dann von Elon Musk am Freitag auch noch bestätigt. Auch er sagt, die Preisanhebungen in dem Sektor sind historisch betrachtet einmalig. Das bedeutet eventuell Margendruck. Das bedeutet die Notwendigkeit für Hardware-Unternehmen wie Lenovo, die Preise anzuheben, kann Margen belasten dort, kann letztendlich die Nachfrage belasten und dementsprechend hatte auch Apple am Freitag einer der schwächsten Handelstage in langer, langer Zeit. Well, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr Wind unter den Flügeln, obgleich es eigentlich keine wirklich eindeutige Nachricht dafür gibt, die so viel Optimismus in dem Sektor mit einhaucht. Viele der Meldungen sind eigentlich recycelt. Wir haben die letzten Tage ja schon oft darüber berichtet, dass Samsung und SK Hynix planen, die Kapazitäten für DRAM erheblich auszuweiten. Das ist letztendlich gesehen jetzt bestätigt worden. Dazu komme ich gleich nochmal. Wir haben Google, die jetzt heute im Dow Jones aufgenommen werden. Wir haben die Meldung, dass SpaceX am 7. Juli im Nasdaq 100 aufgenommen wird. Das bedeutet, dass die ganzen passiven ETFs dann auch diese Aktie kaufen müssen. Der Wert hat sehr gelitten in den letzten Handelstagen seit dem Hoch nach dem Börsengang und jetzt haben wir eine leicht freundliche Tendenz am Montag. Am 7. Juli, wie gesagt, kommen die passiven ETFs hinzu und müssen hier zugreifen. Ansonsten Honeywell Technologies ist jetzt im oder bleibt im Dow Jones. Die eigentliche Honeywell, der Konzern wurde ja zerschlagen, quasi in zwei Segmente, Honeywell Technologies und Honeywell Aerospace. Die Aktionäre von Honeywell finden heute also quasi eine neue Position im Portfolio, nämlich Honeywell Aerospace und die Aktie tendiert heute Morgen freundlich, während Honeywell Technologies etwas schwächer notiert. Der Wert wird letztendlich auch Bestandteil im Dow Jones bleiben. Die eine oder andere Agentur betont, die Rallye an der Wall Street hänge auch mit den Entwicklungen im Iran zusammen. Es gab ja übers Wochenende wieder gegenseitige Angriffe, dann habe man sich am Sonntagabend wieder darauf geeinigt, Waffenstillstand zu halten. Die Ölmärkte reagieren kaum noch. Der Ölpreis ist erheblich zurückgelaufen und das sagt meines Erachtens viel mehr aus als diese ganzen Schlagzeilen, die wir immer wieder bekommen, so nervenzermürbend das sein mag. Aber wir haben die Emirate nicht mehr in der OPEC Plus. Der Irak warnt davor, die OPEC Plus zu verlassen. Wir haben eine Aufhebung der Exportrestriktionen auf den Iran. Wir haben Venezuela, die vermehrt Öl fördern und die Vereinigten Staaten auch. Also die Wahrscheinlichkeit, Realität, dass mehr Öl auf die Märkte kommt als zum Beispiel noch vor Beginn des Iran-Kriegs, ist erheblich gestiegen. Und ja, Brent ist heute leicht im Auftrieb, aber im Vergleich zu den Ereignissen am Wochenende bleibt die Lage vergleichsweise ruhig. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf die Woche schauen. Insgesamt wird es ruhig bleiben. Die Handelsvolumen dürften auch relativ dünn sein. Wie gesagt, Independence Day am Freitag, großer Feiertag, insbesondere dieses Mal. 250 Jahre USA. Dementsprechend werden die Handelsvolumen vermutlich eher dünn sein im Wochenverlauf. Aber es gibt einige Highlights. Wir haben heute die Rede von Christine Lagarde im Umfeld der EZB-Sintra-Konferenz, das europäische Äquivalent der Jackson-Hole-Tagung, die wir hier in den USA haben. Wir haben die PMI-Daten der Industrie- und Dienstleister aus China für den Juni heute Nacht. Wir haben die Verbraucherpreise der Euro-Länder am 1. Juli. Und wir haben am Mittwoch, auch am 1. Juli, die Rede von Kevin Warsh, vielmehr die Teilnahme von Kevin Warsh an einer Panel-Diskussion bei der EZB-Sintra-Konferenz. Und da werden natürlich Marktteilnehmer wieder sehr gut hinhören, was der neue Chef der Notenbank zu sagen hat. Auch am Mittwoch, ich meine, der Mittwoch wird einer der wichtigsten Tage sein, haben wir die ISM-Industriedaten für die USA für den Juni und das Highlight dann am Donnerstag, die US-Arbeitsmarktdaten von dem Opening der Wall Street. Und die Daten müssten eigentlich erneut stabil bis solide ausfallen. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe deuten darauf, dass der US-Arbeitsmarkt stabil verläuft. Bei den Earnings, bei der Berichtssaison bleibt es relativ ruhig. Wir haben Constellation Brands am Dienstagabend und Nike ebenfalls mit den Zahlen am Dienstagabend. Das einzig Positive bei Nike ist, dass die Analysten auf breiter Front ihre Erwartungen extrem weit gesenkt haben. Die Lage bleibt schwierig. Es bleibt eine Turnaround-Story. Die Entwicklungen in China könnten enttäuschen. Also die Messlatte für Nike hängt sehr niedrig. Vielleicht hilft das der Aktie, die in diesem Jahr in der Tat ausgesprochen schlecht performt. So, ansonsten haben wir in der New York Times und im Wall Street Journal zwei Berichte über Kevin Warsh. Die New York Times betont, dass die Transparenz letztendlich wohl eher nachlassen wird. In anderen Worten, weniger Guidance für die zukünftige Zinsentwicklung. In den nächsten Wochen werden auch mehr Details gemeldet, wie Kevin Warsh die US-Notenbank letztendlich gesehen umbauen will. Auch das Wall Street Journal, ähnlicher Tenor, die Transparenz wird hier ein bisschen abnehmen. Alles keine Überraschungen. Es war bekannt, dass Kevin Warsh vorhat, eventuell die Veröffentlichung der Dotplots, die die zukünftige Entwicklung signalisieren, zu reduzieren, vielleicht auch weniger Pressekonferenzen zu geben. Und da warten wir immer noch auf mehr Input. So, kommen wir nochmal zu dem AI- und Tech-Sektor. Da spielt die Musik nach wie vor. Wir hatten ja letzte Woche Donnerstagabend den Bericht der New York Times, dass OpenAI darüber nachdenkt, den Börsengang zu vertagen vom dritten, vierten Quartal auf das kommende Jahr. OpenAI selbst sagt, es habe noch gar keinen Zeitplan gegeben. Also man dementiert das zumindest nicht. Klingt eher so, als würde man eventuell den Börsengang auf 2027 legen. Das hat die Nervosität in dem Sektor mit angefacht, zumal die unlängst ausgegebenen Verbindlichkeiten von SpaceX eher schlecht als recht performen. Das hatte Bloomberg letzte Woche auch berichtet. Also diese Kombination aus ein großer Börsengang im AI-Sektor wird möglicherweise vertagt. Was sagt das über die KI-Investitionen, die OpenAI ja alle erfüllen muss? Sind die eventuell gefährdet? Müssen die verschoben werden? Und dann auch noch der Börsengang von SpaceX, der nach der unmittelbar positiven Reaktion doch unter einem eher schlechteren Stern steht. Und die Lockerperioden werden kurz nach Bekanntgabe der ersten Quartalszahlen auch erheblich über die Märkte schwappen, mit sehr vielen Aktien, die dann quasi verkauft werden könnten. Nicht müssen, aber könnten. Und damit hängt so eine Wolke über SpaceX. Aber die Tatsache, dass am 7. Juli der Wert in den Nasdaq 100 kommt, das könnte jetzt erstmal zumindest kurzfristig helfen. So, Samsung Electronics und SK Hynix, darüber haben wir die letzten Tage oft berichtet. Jetzt ist also verkündet, $600 Milliarden will man investieren in den Ausbau von Memory-Chip-Fabriken. Damit will Südkorea in den nächsten 5 Jahren die DRAM-Produktion verdoppeln. Das ist langfristig für die Margen von einer Micron natürlich nicht gut. Aber 5 Jahre ist lange hin und zu guter Letzt, bis die Produktionsstandorte anfangen zu produzieren, wird viel Zeit vergehen. Deshalb könnte das erstmal kurzfristig keine so großen Folgen haben. Aber es ist auch dringend notwendig, dass mehr Angebot auf die Märkte kommen. Apple spürt es, Microsoft spürt es und wir haben Micron dick im Plus gehabt im Juni. Und wir sehen zunehmend, dass die Hyperscaler haben im Juni bisher jedenfalls im Schnitt etwa 16% verloren, während die ganzen Infrastrukturwerte im Memory-Bereich über 16% gewonnen haben. Da sieht man also, dass die Schecks schreiben, zunehmend unter Druck geraten. Und Tim Cook hat wohl in Washington angeklopft, um zu bitten, dass CXMT's Memory-Chips, großer chinesischer Memory-Chip-Produzent, für den Import in die USA zugelassen werden, um den Angebotsengpass für DRAM aufzuheben. Also das bleibt politisch auf jeden Fall interessant. So, ansonsten hören wir vermehrt und das auch schon in den letzten Wochen, dass Chinas AI-Modelle aufschließen gegenüber den Vereinigten Staaten. Das Wall Street Journal betont, dass man gegenüber Anthropics Mythos erheblich aufgeholt hat, vor allen Dingen in einzelnen Bereichen wie zum Beispiel Cyber Security. Und Chinas CIPU, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, CHIPU, CIPU, in Sachen Token Expenditure gewinnt immer mehr Marktanteile weltweit. Da sieht man auch, dass die Strategie Chinas eben eine andere ist. Man will günstiger Tokenkonsum anbieten mit effizienteren Modellen, die schneller in die Breite getragen werden global. Und das scheint sich in der Tat für China auszuzahlen. Wir haben ansonsten die Meldung, dass Baidu in Hongkong den Börsengang des AI-Chip-Bereichs vorbereitet. Es wird ein IPO-Wert von 50 Milliarden Dollar erwartet. Baidu war in Hongkong auf der Gewinnerseite. Ja, wir sehen bei Google, bei Gemini AI anscheinend Kapazitätsengpässe. Und zwar berichten Medien, dass Google den Zugang, Metas Zugang für Gemini AI Modelle dementsprechend wohl limitiert hat, aufgrund Angebotsengpässe im Computing-Infrastrukturbereich. Müsste eigentlich zeigen, dass die AI-Nachfrage insgesamt noch sehr heiß bleibt. Kommen wir zum Thema Raumfahrt und Telekommunikation. Hier gab es letzte Woche schon die ersten Signale, dass SpaceX überlegt, in den Bereich Mobilfunkkunden vorzudringen, zulasten von AT&T, Verizon und T-Mobile. Wir haben erneut Berichte von Bloomberg, dass SpaceX mit Charter Communications über eine mögliche Partnerschaft spricht im Bereich Consumer Mobile Phones, also im Handybereich für Verbraucher hier in den Vereinigten Staaten. Starlink ist ja bereits sehr erfolgreich und damit würden die Daumenschrauben für die herkömmliche Telekom-Industrie wohl in der Tat angezogen werden. Und wir haben im gleichen Segment einen sehr ähnlichen Deal. Rocket Lab kauft für 8 Milliarden Dollar in Cash und Aktien Iridium Communications. Der eine oder andere wird Iridium noch kennen. Das sind diese riesen Satellitentelefone gewesen, mit denen man weltweit quasi über Satelliten verbunden werden kann. Noch eine relativ teure Angelegenheit, aber das Business insgesamt befindet sich in einem sehr starken Umbruch. So, im Medienbereich haben wir Comcast sehr stark im Plus heute Morgen. Und zwar, weil man NBC Universal und Sky ausgliedern wird. Der ganze Prozess soll in etwa einem Jahr vollends vollzogen sein. NBC Universal, die neue Einheit, die hier entsteht, hat einen sehr interessanten Mix von Medien. Unter anderem hat man die Erlebnisparks, man hat die Film- und die Fernsehstudios und das langsamer wachsende quasi Kabelfernsehgeschäft wurde schon vor geraumer Zeit ausgegliedert. Comcast also ist dementsprechend solide auf der Gewinnerseite. So, und damit kommen wir mal zu den Analystenkommentaren. Da merkt man auch, wir haben die Feiertagswoche, sehr wenige Kommentare. Cantor Fitzgerald äußert sich zu den Halbleiterwerten Analog Devices. Hier wird das Kursziel auf $550 angehoben. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung und sagt, dass der adressierbare Markt, der Umsatz im Kalenderjahr 2029 bereits ein Volumen von fast 3 Billionen Dollar ausmachen wird und Analog Devices dürfte davon profitieren. Bei Intel und interessanterweise auch bei Marvell bleibt man nur bei Halten. Ironischerweise werden die Kursziele aber erheblich angehoben, bei Intel von 90 auf $150 und bei Marvell von $220 auf $300. Mir sagt das als alter Hase, dass der Analyst vor allen Dingen daneben lag. Jetzt rennt er also mit den Kurszielen hinterher, aber neutral ist ja eigentlich an der Wall Street so ein bisschen die versteckte Verkaufsempfehlung sozusagen. Also mal schauen, ob der Analyst letztendlich gesehen recht behält. Robin Hood könnte heute profitieren von Goldman Sachs. Hier wird das Kursziel auf $121 angehoben, unter anderem, weil die Trading-Aktivitäten im Juni bei Robin Hood wohl besser waren als erwartet. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Ja, kommen wir von den Märkten zu einer weiteren Sonderfolge im Rahmen der Reihe mit der Foundation for the Study of Cycles. Wir sprechen mit Wieland Arlt. Er ist Trader, Autor und Präsident der IFTA. Mit von der Partie ist auch der technische Analyst Ralf Fayard.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Ja, jetzt müsste ich euch alle vorstellen, aber ich würde sagen, stellt euch doch einfach mal kurz selbst vor, weil kennen tun wir uns schon mittlerweile relativ lange. Ja. Ja. Wieland, fang du mal an.
Ja, ich fasse mich kurz. Ja, ich bin Wieland Arlt, Präsident der IFTA, also International Federation of Technical Analysts. Und das führt mich auch hier nach New York zur Konferenz der Foundation for the Study of Cycles. Und wer mich kennt, weiß, ich bin Trader, Autor, World Traveler und so weiter. Also ich beschäftige mich mit vielen Dingen.
Wir sind beide auch schon relativ lange bei Swissquote gemeinsam unterwegs, exakt, ja. Auf dem gleichen YouTube-Kanal. Und du warst so nett und hast Ralf Fayard mir vorgestellt. Wir arbeiten jetzt auch mittlerweile seit 10 Monaten zusammen. Ralf, erzähl noch mal ein bisschen über dich, über deinen Hintergrund.
Ja, ich bin gelernter Jurist, habe aber nie als solcher gearbeitet. Ich habe während meiner Studienzeit mich schon ziemlich intensiv mit den Aktienmärkten beschäftigt, Mitte der 90er Jahre. Und dann habe ich im Laufe des Referendariats entschieden, dass das Trader-Dasein doch für mich interessanter ist als das dröge Juristen-Dasein. Und dann habe ich eben mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe zunächst mal ziemlich viel getradet und habe dann auch Analysen in Foren eingestellt. Und ja, dann habe ich die Gelegenheit bekommen, 2005 dann für die Deutsche Bank 2 Newsletter zu schreiben in Hongkong und Singapur. Und auch in Deutschland habe ich dann einen geschrieben. Und dann ja, ist das so, dass ich seit 2005 jetzt praktisch das Ganze hauptberuflich mache als freiberuflicher technischer Analyst.
Mich würde mal interessieren von euch beiden, fangen wir bei dir mal an, wie gehst du konkret vor, wenn du für dich tradest?
Ja, man muss also zwei Dinge unterscheiden. Das Einfache ist das Trading, der Prozess selber. Weil da gibt's ja nicht viel zu nicht zu verstehen. Ja, du siehst den Chart, der geht rauf oder geht runter. Dann suchst du dir aus dieser ganzen Toolbox das raus, was für dich irgendwie am ansprechendsten ist, wo du sagst, okay, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, das trage ich mit. So, das ist die Bollinger-Bänder genannt. Das ist natürlich genau das. Ich bin John Bollinger jeden Tag dankbar und freue mich, dass ich ihn persönlich kenne, weil ich ihm jedes Mal die Hand dafür geben kann, dass er die entwickelt hat.
Wie gehst du mit Positionsgröße um? Wie wichtig ist das?
Extrem wichtig. Falsche Positionsgröße heißt, du hast wahrscheinlich nur einen einzigen Trade. Und wenn das schief geht, hast du kein Geld mehr.
Du sagst selber, Ralf, wir haben uns vorhin unterhalten, ja, also du bist Perfektionist, du willst schon sehen, dass alles, auch wenn du schreibst, muss alles hundertprozentig so richtig sein. Ja.
Naja, in Grenzen natürlich. Ne? 100% ist nie, ja. Aber
bei dir eher 110.
Man kann, ne? Eben, man kann mehr oder weniger selektiv rangehen an die Setups, ne, die man auswählt. Das hat dann letzten Endes nichts über den Trading-Erfolg zu tun. Ne? Also man kann nicht mit einem Setup gut durchs Leben kommen als Trader, ja, wenn man eben die Märkte scannt nach diesem einen Setup und dann das einfach macht. Und wenn einem das egal ist, dass die Trefferquote vielleicht nicht so hoch ist, dann ist das okay. Ne?
Das ist gut, aber ich will dich aber ein bisschen mehr festnageln, ne? Weil dieses Setup und andere Methoden, aber machen wir mal Butter bei die Fische. Welche Methoden würdest du denn aus deinem Bauchladen
anwenden? Hätte ich im nächsten Satz dann ausgeführt. Also ich habe ja schon gesagt, zum Beispiel gleitende Durchschnitte, ne? Bollinger-Bänder, Ichimoku, ja, Fibonacci Retracements oder auch Expansions, Projections, da gibt es ja unterschiedliche Tools, ne? Und die kombiniere ich und dann schaue ich, wenn die Aktie oder was auch immer für einen Basiswert dann in diesen Bereich kommt, wo ein Cluster da ist. Ja? Also für mich ist immer wichtig, dass ein Cluster da ist. Nicht nur eine Art von Unterstützung, sondern möglichst viele unterschiedliche Arten von Unterstützung, die ziemlich nah oder identisch sind.
Habt ihr da einen gewissen Zeithorizont, an den ihr euch haltet, oder hat das überwiegend mit Preisniveaus zu tun oder Zielen, die ihr euch gesteckt habt bei einem spezifischen Trade?
Also ich persönlich mache es mir relativ leicht. Für mich sind die Bollinger-Bänder ein guter Maßstab, um eben einfach zu sagen, da ist A, Bewegung, ja, also Volatilität. Du brauchst ja für einen Trade eine gewisse Strecke, die das Ding zurücklegen soll, ne? Sonst ist es ja witzlos. Also wenn du eine Volatilität hast, dann gehe ich einfach mit dem Einstiegssignal, Candlestick, Bollinger-Band, kann man auch sehen, heißt Expander-Strategie, so habe ich das genannt für mich. Da steige ich ein und will den Trade bis zum anderen Ende begleiten. So, warum? Wegen der Volatilität und der Wahrscheinlichkeit des Umdrehens, wenn eben diese Strecke beendet. Das hat was mit der Gaußschen Kurve zu tun, ja, Normalverteilung, dass eben die meisten Punkte so in der Mitte sind und das dann eben abflacht zum Rand hin. Und wenn man sich vorstellen kann, dass die beiden Bänder Seiten, ja, oben und unteres Band, sind eben die Ränder. Da wird es weniger, heißt also ausgereizt.
Ich bin jetzt mal böse und sage, macht er sich's zu einfach?
Nein. Also wie gesagt, beim Trading gilt die Regel, viele Wege führen nach Rom. Ja? Also es gibt sehr viele Setups, die funktionieren. Woran die meisten eben scheitern, ist, dass sie nicht genau auf dieses Setup warten, ja, oder, weil sie eben ungeduldig sind, ja, oder sie setzen dann nicht den Stop, den das Setup vorgibt eigentlich, ne, weil sie eben Recht bekommen wollen. Ich sag mal, man muss halt psychologisch einfach sich dahin trainieren, dass einem das am Ende egal ist, ob der Trade im Minus landet. Also wenn ich einen Trade platziere, dann ist das für mich praktisch schon abgehakt. Wenn es in die richtige Richtung läuft, dann nehme ich Teilgewinne mit und ziehe den Stop nach. Und wenn es ausgestoppt wird, dann juckt mich das ziemlich wenig. Ich suche dann nach dem nächsten Setup. Ne?
Wenn ihr euch jetzt das aktuelle Marktumfeld mal anschaut, wir haben ja 26, ist ja ziemlich extrem, muss man sagen. Die Halbleiteraktien gehen parabolisch durch die Decke. Wir haben riesige Börsengänge, die auf die Wall Street drängen. Beeinflusst das euch beim Trading auch? Oder sagt ihr, nee, also mein Setup ist das Setup und daran halte ich mich, wenn bestimmte Marken getroffen sind oder ein gewisses Umfeld erreicht ist, bin ich entweder in or out?
Also mich beeinflusst es nicht. Aus dem einfachen Grund, ich habe genau dafür eben diese Strategie so für mich adaptiert und beziehungsweise halt so designt. Ich will nicht davon abhängig sein, dass eine Aktie, dass ich die rechtzeitig erkenne. Ja, parabolischer Anstieg bei Halbleiter. So, du guckst dir den Micron an, da denkst du,
70 Milliarden auf eine Billion.
So, weißt du, da denkst du, okay, ich bringe meine Fahne mit. Weil das Ding so hoch steigt, das ist ein Fahnen. So, wie willst du da jemals reinkommen? So, und dann bist du bei der Frage, wie finde ich solche Werte und all das? Das will ich gar nicht. Was ich will, ist diese Schwünge. Und jeder einzelne Wert auf dieser gesamten Welt bewegt sich in diesen Schwüngen.
Jetzt geht es ja bei der Foundation, bei der wir heute sind, auch um Zyklen, um Zeitzyklen. Wendet ihr das eigentlich an?
Persönlich nicht, weil ich meinen persönlichen Trading-Stil habe ich simplifiziert, bewusst, weil ich versuche, Komplexität zu reduzieren. Ist es wichtig, über solche Dinge Bescheid zu wissen? Ja. Und wenn du dann eins und eins zusammenzählst und sagst, okay, jetzt habe ich diese Situation, ja, und der Williams hat ja ganz deutlich gesagt heute, was er erwartet in den nächsten 2 Jahren, worauf es zu achten gilt, dann heißt das für mich, ich habe irgendwo so eine Idee, was dann passiert, und wende darauf eine Strategie an. Daraus kann man was machen. Aber es beeinflusst natürlich jetzt nicht, wenn ich Intraday handle, meine Entscheidung.
Jetzt haben wir ja trotzdem immer wieder mal ein anderes Marktregime, ein anderes Marktumfeld. Letztes Jahr im April war das Thema der Zölle groß. Wir hatten den Drawdown. Wir haben in diesem Jahr den Iran-Krieg gehabt, auch erstmal ein kleiner Drawdown. Viel Panik an den Märkten dann auch. Und zu guter Letzt daraufhin eine der größten Rallyes und schnellsten Rallyes, die wir seit Jahren gesehen haben, mit einem Sektor, der to the moon ist. Und das ist alles mit AI, die ganzen AI-Themen. Spielt das tatsächlich für euch und für euer Verhalten überhaupt keine Rolle, in welchem Regime ihr euch bewegt, weil das Marktverhalten ja doch dadurch auch mit verzerrt wird, oder?
Ja und nein. Die Grundannahme der technischen Analyse lautet, jede Information ist im Preis enthalten und das macht Sinn. Ist der Preis jetzt an so einem Widerstandsbereich angekommen, worauf gilt es jetzt zu achten? Wahrscheinlich, möglicherweise prallt der Preis ab, sondern zumindest mal Intraday. Ja, muss ja nicht irgendwie ein Riesen-Move sein, aber Intraday, Wahrscheinlichkeit ist, dass er abprallt. Das ist die Frage, wenn der Preis abprallt, was mache ich dann? Das ist Nummer 1. Nummer 2, der Preis steht am Widerstand. Das heißt, okay, wenn er jetzt durchbricht, dann ist das ein neues Signal. Weil Widerstand gebrochen, weiter geht's.
Worauf kommt es denn an, um Trading wirklich richtig zu lernen? Und gut, Fehler machen alle beim Trading dann auch, klar. Aber wie lernt man das am besten?
Aus meiner Sicht geht es in Richtung technische Analyse. So, du willst traden, du musst also anschauen, wie bewegen sich die Preise eigentlich? Und dabei kommt es nicht immer darauf an, welche Art von Aktie oder Asset man sich überhaupt anschaut, sondern du guckst an, wie bewegen sich die Preise? Was passiert, wenn sie bis zu einem gewissen Punkt ankommen? Und wie geht es dann weiter? So, das musst du lernen, du musst es verstehen.
Gut, das klingt natürlich alles erstmal relativ einfach, aber ja. Es ist es ja eigentlich nicht. Ne? Denn wenn man sich anhört, wie viele Indikatoren du dir anschaust.
Da muss man natürlich unterscheiden mit Analyse und Trading. Ne? Also man kann natürlich das Trading auch kompliziert machen, aber wie gesagt, das ist nicht notwendig. Also ein Trader braucht ein Setup, mit dem er auf Dauer Geld verdient. Ja? Das geht im Prinzip wirklich relativ einfach. Man muss es halt richtig lernen und nicht, sage ich mal, von irgendwelchen halbseidenen Geschichten, sondern man kann zum Beispiel Mitglied bei der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands werden. Ne? Das ist also ein Verein, der für alle offen steht, die sich für technische Analyse interessieren. Das ist nicht nur ein Berufsverband oder so. Und da kann man für relativ wenig Geld sehr viele Informationen zu dem Thema von so professionellen Leuten bekommen. Und das wäre eine Möglichkeit.
Also keine Notwendigkeit, 8.000 Euro zu zahlen für irgendeinen Trading-Coach, von dem man nicht weiß, ob er wirklich performt.
Ja, gut, das ist eine andere Sache, ja klar.
Das kann man dann sozusagen danach machen. Also ich würde schon erstmal die Basics versuchen zu lernen. Und wenn es natürlich um die Umsetzung geht, ne, dann muss man natürlich auch den Aspekt der Psychologie noch mit berücksichtigen. Ne. Da scheitern dann, denke ich mal, die meisten weniger an dem Verstehen, wie das Setup an sich funktioniert, sondern sich daran auch zu halten, insbesondere wenn es eben um Stop-Loss-Geschichten geht, um Positionsgröße.
Ja, also ich ergänze noch dazu, weil es ist natürlich schon, du hast recht, Ralf, du kommst mit einigen Hausmitteln sozusagen recht weit. Trendaufbau, Unterstützung, Widerstand, damit hast du schon eine gute Idee, was eigentlich so Sache ist und was du machen musst. Indikatoren, braucht man die? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das ist halt genau der Punkt. Trading ist hochgradig individuell. Ja, das ist, jeder von uns macht irgendwie das Gleiche. Das ist schon so. Kannst du nur kaufen oder verkaufen. Oder nichts machen, ja. Aber wir kommen alle von anderen Seiten. Ja, manchmal, wenn ich mich so mit Kollegen unterhalte, quer durch die Welt, dann lachen wir, weil wir sagen, ja, ich mache da das Gleiche, aber der nutzt ein anderes Tool dafür. Wir steigen vielleicht zum gleichen Zeitpunkt ein, haben aber ein anderes Management dahinter. Und warum haben wir das? Weil jeder seinen eigenen Weg in diesem gesamten Dickicht suchen muss.
Trotzdem muss man ihn natürlich finden. Ja, und klar. Tatsache ist, über 80% der Privatanleger verlieren Geld beim Trading, machen also anscheinend einiges auch falsch. Also ja, du bist ja nun bei diesem Verband schon lange mit an Bord, der IFTA. Was wäre denn dein Vorschlag? Wie kann man sich dem Thema nähern, ohne jetzt Coaches anzuheuern, von denen man nicht so richtig weiß, ob die wirklich Mehrwert liefern?
Okay, also zwei Dinge. Das mit dem nicht richtig wissen ist ein absolutes Problem im Markt. Wie willst du es wissen? Ja, die Lösung, die manche dann suchen, ist ja, zeig mal deinen Kontoauszug. Das ist aber, als ob du den Fahrlehrer fragst, ob er Auto fahren kann. Irgendwie schon, ja, wird schon funktionieren. Aber das bringt dich ja noch nicht auf die Autobahn. Ja. Also das ist der eine Punkt, da können wir dann mal drüber reden. Das zweite ist, was muss ich denn lernen? Aus meiner Sicht, wie gesagt, technische Analyse, Grundverständnis zu haben. Und von mir aus kaufte John J. Murphy technische Analyse der Märkte, Punkt. Da steht alles drin. Wenn dich das fasziniert, wirst du sowieso weitermachen. Irgendwann, und das ist, ne, das wird uns verbinden, wird alles rund um Analyse zur akademischen Übung, wo du sagst, ich will einfach noch mehr wissen. Du sitzt in dem Kaninchenbau drin und dir ist auch egal, ob es einen Ausgang gibt, weil du den sowieso nicht suchst. Das ist aber nicht für jeden, ne? Das muss ja jeder für sich selber auch entscheiden. So, wie kann ich jetzt rausfinden, ob jemand wirklich was kann? Bis dato gar nicht. Das ist das Problem, weil du siehst auf Instagram irgendwie geilen Lifestyle, irgendwie ein Lambo, naja gut, übertreib jetzt mal, aber weißt du, sowas halt immer die Klassiker. So. Und dann sagst du, okay, das muss ja irgendwie funktionieren, dann gehe ich da mal hin. Und was dann eben passiert, nicht manchmal, oft genug, aber leider, ist, dass das, was die Leute lernen, ist Nummer eins, die Kopie der Kopie von der Kopie. Ja, das heißt, wie stille Post. Deshalb ist IFTA und VTRD so wichtig, weil es da an der Quelle ist. Da ist John Bollinger. Da sind die Leute, die das entwickelt haben und nicht die, die das von dem einen zum anderen weitergetragen haben. Das ist der eine Punkt wichtig. Das zweite ist, wie viel können die denn überhaupt? Können die eben dir nur sagen, ja gut, kauf den Ausbruch, weil wir haben eine Rallye, klappt immer. Und zwar genau so lange, bis es nicht mehr klappt. Buy the dip, Klassiker, weißt du so. Das gibt natürlich welche, die, ich simplifiziere das mal, ja, aber die mit einfachen, wenigen Methoden sich dann darstellen. Das Problem ist, sobald der Markt dreht, und ich habe so eine Leute auch im Coaching, die sagen, ja, das habe ich gelernt, aber dann kam Trump. Und auf einmal habe ich Geld verloren, bislang hat es geklappt. Ja, weil der Markt sich verändert hat. Und das hast du nicht gelernt, damit umzugehen. Und das ist ein Problem. Und das sehen die Leute leider erst immer dann, wenn sie da sind. Und das Problem in der Branche, in dieser ganzen Industrie, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ich mache mal irgendwie so ein Coaching, so Mental-Coaching, dann bezahlst du den Coach und ob das was bringt oder nicht, okay, hast dann irgendwie das Geld für den Coach verloren. Das Problem in unserer Branche ist, es ist eigentlich völlig egal, ob du jetzt 8.000 Euro bezahlst, was wirklich schlimm ist. Du sitzt dann mit deinem Geld im Markt und verlierst das, weil du nicht richtig ausgebildet wurdest. Und da gehe ich jetzt ran und baue was Neues, eine neue Institution, heißt Elite Training Experts. Und ich zertifiziere alle diejenigen, oder also diejenigen, die sich mit Privatanlegern auseinandersetzen. Ob es auf der Bühne ist als Experte, im Coaching, als Trainer, und zwar global. Das kann nur global funktionieren. Ich habe lange daran gearbeitet. Ich habe viele aus meinem IFTA-Umfeld, CMT-Umfeld, aus dem professionellen Umfeld mit eingebunden. Ich habe ein Certification Committee eingesetzt, international, mit Trading-Weltmeister, langjähriger Vorsitzender des Education Committees bei der IFTA, erfahrene Kollegen und erfahrene Kollegen aus Kolumbien mit der größten Akademie in Kolumbien. Ich habe einen Professor aus San Francisco mit dabei, der an der Golden Gate University lange gelehrt hat, Fundmanager. Und ich habe einen preisgekrönten technischen Analysten dabei. Das heißt, ich decke 5 Regionen ab, weltweit, wo ich auch der Kultur irgendwo natürlich gerecht werde, um dann eben wirklich zu sagen, gut, nach festen Kriterien, 5 Säulen, die in verschiedene Unterbereiche aufgegliedert sind, werden die Experten unter die Lupe genommen und dann eben klassifiziert von Accredited, Einsteiger, in den Ausbildungsbereich, nicht als Trader, kannst ja lange Trader sein, aber du fängst ja an als Ausbilder, bis hin zu Legacy, die wir da unten reden hören. Ja? So hast du also Accredited, Certified, Professional, Elite, Legacy.
So, an der Stelle sage ich mal vielen Dank, Ralf. Auch an dich nochmal, mein lieber Wieland, vielen Dank. Und wir gehen jetzt mal zurück zur Konferenz.
Ja, perfekt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.